Ich glaube wirklich, der größte blinde Fleck in der Kaffeewelt, glaube ich, ist zu sehen, dass die Unmöglichkeit für Leute, die Kaffee anbauen, einfach in eine Klinik zu gehen und dort behandelt zu werden, einen enormen Ripple-Effekt hat, der ein Individuum, eine Familie, eine ganze Gemeinde total destabilisieren kann.
Und wenn man fragt, warum gehen viele der Bauern in die Städte oder verlassen das die Kaffeefarm? Und da sind soziale Infrastruktur, also Bildung und Gesundheit, sind entscheidende Faktoren. Und wenn man das stabilisieren möchte, dann ist schon mal die Sicherung einer Gesundheitsversorgung ein ganz wichtiger Faktor aus unserer Sicht.
Wenn Leute kein Geld haben, um ihren Arzt zu bezahlen, dann ist häufig die Tür zum Krankenhaus oder zur Arztpraxis verschlossen. Ja. Mit den übelsten Konsequenzen. Also jemand wird entweder noch kränker oder muss sich eben verschulden, um für so eine Behandlung bezahlen zu können.
Habt ihr euch schon mal gefragt, ob Kaffeeproduzenten eine Krankenversicherung haben? Also, was in Ländern Zentraleuropas eine Selbstverständlichkeit darstellt, ist anderswo gar nicht so. Zum Beispiel da, wo Kaffee oder Kakao wachsen. Im Herbst 2024 habe ich Samuel Knaus kennengelernt, Mitgründer von Lucid, einer jungen Unternehmung in Berlin, die genau diese Lücke angeht. Lucid sagt, dass es ja eigentlich im Sinne aller Unternehmen sein muss, dass Produzenten auf ihren Lieferketten gesund sind und Zugang zu einem funktionierenden Gesundheitssystem haben. Wessen Aufgabe das aber wirklich ist, wie Lucid arbeitet und wie sie mit diesen sensiblen Gesundheitsdaten umgehen in ihrer Lösung, das habe ich mit den Gründern Julius und Samuel besprochen. Die beiden backen mit ihrem Team keine kleinen Brötchen. Schon nach wenigen Jahren haben sie große, renommierte Kunden. Sie beweisen, dass ihre Lösung zeitgemäß ist und vor allem zeigen sie einen krassen blinden Fleck auf der Landkarte vieler Unternehmen, die mit internationalen Lieferketten zu tun haben. Ich bin Philipp Schalberger und das ist der Kaffeemacher-Podcast. Herzlich willkommen.
Also ich glaube, die einfachste Umschreibung, die zwar nicht ganz korrekt ist, aber die viele verstehen, ist Betriebskrankenkassen für Lieferketten und für Kaffee- und Kakaobauern. Was wir konkreter machen, ist, wir setzen Gesundheitsprogramme in globalen Lieferketten um. Wir arbeiten mit Unternehmen entlang der Lieferkette zusammen, um den Zugang zu Gesundheitsversorgung für Kleinbauern und Kleinbauern in Lieferketten zu verbessern. Vor allem sind das Kakao-, Kaffee- und Baumwolllieferketten, aber im Prinzip sind das alle Lieferketten, in denen Kleinbauerinnen und Kleinbauer aktiv sind.
So, das ist jetzt aber nicht irgendwie so ein kleines Projektchen, sondern ihr betätigt hier die ganz großen Hebel. Was für eine Person muss man sein, um das zu tun?
Also Samuel und ich, wir sind beide Ärzte. Und wir sind da eher zufällig drauf gekommen. Wir sind beide Neurologen. Wir haben sind beide eher in der Charité groß geworden in Berlin. Und seit 15 Jahren interessiert uns aber globale Gesundheit sehr. Also wie geht's eigentlich Menschen, die nicht so innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings oder in Deutschland krank werden, sondern irgendwo anders auf der Welt? Wir haben zwei Organisationen zusammen gegründet. Eine davon eine NGO, die ist in Madagaskar aktiv. Eine andere ist eine Finanzierungsplattform für Gesundheit. Und sind oft sind oft in solchen Ländern unterwegs gewesen und haben eigentlich immer wieder eine Beobachtung gemacht. Und das ist, wenn Leute kein Geld haben, um ihren Arzt zu bezahlen, dann ist häufig die Tür zum Krankenhaus oder zur Arztpraxis verschlossen. Ja. Mit den übelsten Konsequenzen. Also jemand wird entweder noch kränker oder muss sich eben verschulden, um für so eine Behandlung bezahlen zu können. Und dann haben wir angefangen, eigentlich alles, was wir so gemacht haben, in den Organisationen auch, haben angefangen zu forschen an der Charité dazu, haben eine Arbeitsgruppe aufgebaut, genau zu diesem Thema. Also wie kann man Zugang zu Gesundheitsversorgung in der Welt verbessern für Menschen, die kein Geld haben, in Ländern, wo es keine Krankenversicherung gibt. Und dann sind wir irgendwann drauf gekommen, dass es ja auch Lieferketten gibt in solchen Ländern. Also Unternehmen kaufen dort, wir alle kaufen Dinge ein, die da geproduziert werden. Kakao, Kaffee, Baumwolle und so weiter. Und dann kam das irgendwie zusammen. Aber es wäre spannend, das miteinander zu verbinden. Können wir zumindest in Lieferketten, wo wir ja doch irgendwie relativ nah dran hängen, so als internationale Kunden, Kundinnen von sowas, Zugang zur Gesundheitsversorgung verbessern? Und was hat das dann für positive Effekte? Für die Menschen, für die Firmen, für uns? Und daraus einen Wert zu generieren. Und ich glaube, das haben wir mit dem Unternehmen versucht und jetzt auch ganz gut erstmal gezeigt, dass das funktionieren kann.
Gab es da irgendwie so einen speziellen Moment, also einen biografischen Moment, als ihr so da wart, ich weiß nicht, eine Banane gegessen habt und Schokolade und Kaffee getrunken habt und dann wusstet, hey, eigentlich ist es, sind es genau solche Produkte, die längere und komplexere Lieferketten haben? Gibt es da irgendwie so ein Initiierungsritual?
Ich glaube, es gibt viele so biografische Momente, wo wir mitbekommen haben, wie schwierig das ist, wenn Menschen schwer krank sind und nicht das Geld haben, um die Klinik zu bezahlen. Und was das dann bedeutet und was das für Menschen und auch für Familien bedeuten kann. Meine schwangere Frau hat eine schwere Schwangerschaftskomplikation, braucht einen Kaiserschnitt und ich weiß, dass ich dieses Krankenhausrechnung nicht bezahlen kann. So. Und das haben wir in unserem medizinischen Erleben immer wieder dort kennengelernt. Und dann haben wir eine Firma gegründet, um Krankenversicherungen zu digitalisieren in Madagaskar. Und die war erst ganz klein, in der Hauptstadt aktiv und dann irgendwann sind wir gewachsen und waren auf anderen Landesteilen aktiv, auch im Norden von Madagaskar, wo Kakao angebaut wird. Und da war es eher zufällig, wir haben ja keine Tafel Schokolade gegessen in dem Moment, aber wir sind mit einer Schweizer Firma zusammengekommen, die nach Lösungen gesucht hat, um ihre Lieferkette, um Kakaobauern in ihrer Lieferkette ein neues Angebot zu machen, was über alle klassischen Nachhaltigkeitsprogramme, die es dort schon gab, also ergänzen oder vielleicht verbessern kann. Und da haben wir zusammen gedacht, das ist ja spannend, lass uns das doch mal ausprobieren. Also eine gut funktionierende Krankenversicherung für Kakaobauern. Und das war so der Zündfunke. Und das haben wir ganz klein ausprobiert. Und das hat funktioniert. Und da haben wir noch gar nicht an Firma gedacht in dem Moment. Das ging ein paar Monate später.
Ist interessant. Also wir kommen später noch drauf. Ich muss trotzdem jetzt schon fragen. Also ich meine, ihr arbeitet ja auf größeren Skalen und ihr kommt beide aus der Medizin. Und es klingt für mich aber auch so, wie das irgendwie so ein paar Tech-Pros hätten machen können, sage ich mal, weil es ist eine Technologielösung, aber ihr kommt aus der persönlichen Erfahrung und Erfahrungen, Betroffenheit und aus dem Feld und ihr seht, hey, da braucht es eine Lösung. Und Samuel, du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, hey, da gab es Momente in verschiedenen Projekten, das war irgendwie frustrierend zu sehen, weil da wenig passierte oder auf alles, was projektbasiert war, das war frustrierend, da musstet ihr einen anderen Weg finden. Kannst du das nochmals kontextualisieren?
Ja, gerne. Also ich glaube, die zwei Hintergründe, die wir haben, und wir hatten jetzt sehr auf diesen globalen Gesundheitsaspekt fokussiert, das andere ist aber digitale Gesundheit. Und initial war das auch digitale Gesundheit in Deutschland. Ich hatte vorher schon mal ein Startup in Berlin, was sich mit Arzt-Patienten-Kommunikation beschäftigt hat, was dann ganz früh, wie so viele Startups, nicht weiterging. Aber wir beide hatten eben immer diese Affinität auch zu digitaler Gesundheit. Und das haben wir dann irgendwann zusammengebracht. Und das war jetzt schon wieder auch fast 10 Jahre eben her, dass wir auch die Entwicklungen, die wir gesehen haben, in Madagaskar in dem Fall, zur Digitalisierung und allen voran Digitalisierung von Bezahlungen, also Mobile Money, das Bezahlen mit einem einfachen Mobiltelefon, ohne dass man dafür Internet oder ein Smartphone braucht. Und gleichzeitig dieser große Need, den wir gesehen haben in Krankenhäusern, wie kann man für Gesundheitsversorgung bezahlen? Und das hatten wir dann zusammengebracht, um eben diese erste digitale Plattform fürs Bezahlen von Gesundheitsdienstleistungen umzusetzen. Ich glaube aber, dass die Tech-Bros das dann doch nicht so ganz hinbekommen würden, weil Technologie ist ein Aspekt und das ist total wichtig. Und ich glaube, das ist auch einer der entscheidenden Faktoren, warum das jetzt in einer Skalierung funktionieren kann. weil wir eben mit ganz ländlichen Gesundheitszentren sozusagen direkt abrechnen können. Wir können Daten dort erheben, wir können direkt Geld an die Gesundheitszentren schicken und das Ganze in einer Art und Weise, dass das sicher ist, dass wir Betrugsfälle verhindern können, dass wir Daten über Handlungen sammeln können. Und das geht natürlich nicht, wenn das jetzt alles irgendwie auf dem Papier passieren würde. Aber das Verständnis von Gesundheitssystemen, die wir eben über die Arbeit in der globalen Gesundheit gesammelt haben, das ist essentiell, dass sie auch die Probleme zu verstehen von den Ärztinnen und Ärzten vor Ort, warum funktioniert das denn hier jetzt gerade nicht? Oder wo sind die kleinen Stellschrauben, die wir verbessern können, damit die Behandlung stattfinden kann? Das ist, glaube ich, total essentiell, damit diese Programme, die wir dann implementieren, auch funktionieren. Und was du angesprochen hattest, was uns immer wieder begegnet ist, eben in der Arbeit als in den NGOs, ist, dass das immer sehr projektbasiert war. Und das ist auch gut, so funktioniert das, so ist das Setup. Aber gleichzeitig ist das auch quasi per Design, dass am Ende des Projektes muss das Projekt übergeben werden oder eben enden. Und das hat uns frustriert, dass wir gesehen haben, man kann eigentlich viele Sachen erst in einer langfristigeren Ansatz machen, wenn man längere Zeit zusammenarbeitet und wenn man ein Modell schafft, das eben langfristig allen Beteiligten Vorteil bietet, sodass auch die Finanzierung eben nicht allein projektbasiert ist, sondern dann langfristig funktionieren kann. Und da war so ein bisschen der Aha-Moment, auch was Julius erwähnt hat, mit der Schweizer Schokoladenfirma, dass man das auch vielleicht als Businessmodell denken kann, dann Vorteil für die Firmen bietet, langfristig über stabilere Lieferketten, bessere Daten aus der Lieferketten, bessere Gesundheit, bessere Produktion in ihrer Lieferkette und gleichzeitig eben auch den Vorteil für die Bäuerinnen und Bauer, dass sie Zugang zu Gesundheitsversorgung haben und zum ersten Mal eben sich nicht Gedanken darüber machen müssen, wie sie jetzt die Krankenhausrechnung bezahlen und ob sie überhaupt ins Krankenhaus gehen und dann Krankheiten verschlecken und was letztendlich natürlich schlecht für die Gesundheit ist, aber auch für die Produktion von Kakao oder eben Kaffee. Mhm.
Gesunde Menschen können bessere Dinge produzieren, hast du gesagt, und das hat sich bei mir so festgesetzt, weil es so einfach und so logisch ist und trotzdem irgendwie gar nicht selbstverständlich. Warum wurde dieser Faktor gerade in so, sagen wir, transnationalen Lieferketten einfach zu wenig berücksichtigt in der Vergangenheit?
Ja, kurze Antwort ist ja.
Ja.
Und ich glaube, das hat viele Gründe. Und wenn man mit Kunden und Partnern sprechen, viele haben natürlich da schon drüber nachgedacht. Und wenn man eine Umfrage macht mit Bäuerinnen und Bauern, was sind große Hindernisse oder Bedürfnisse, dann ist eben der Zugang zur Gesundheitsversorgung kommt eigentlich immer unter mindestens den Top 3 und häufig eben auch als Top 1. Hm. Und trotzdem ist natürlich die Frage, wie machst du das dann als Unternehmen? Also wenn man jetzt Gesundheitszentrum renoviert, das haben viele gemacht, oder sogar neue Gesundheitszentren baut. Wie stellt man dann sicher, dass die nicht nach einem Jahr einfach nur noch ein Gebäude sind, aber eben kein Arzt oder Ärztin oder Krankenpfleger dort ist, der dann auch Menschen versorgen kann? Und das hat häufig dann eben nicht funktioniert und dann haben Unternehmen das wieder gelassen und gesagt, naja, das ist ja Aufgabe der Regierung, wir können da nichts machen. Ja. Und wir und auch mit den Technologien, die wir geschaffen haben und mit dem System, was wir jetzt aufgesetzt haben, können eben zeigen, dass das auch langfristig funktionieren kann und dass wir über die verbesserte Zugang zu Gesundheitsfinanzierung auch langfristig die Systeme stärken können und sicherstellen können, dass die Bäuerinnen und Bauern dann auch Zugang zu hochqualitativer Gesundheitsversorgung haben. Eben, dass man nicht einen Pott Geld irgendwo hinstellt, sondern dass man das über die Plattform direkt abrechnen kann, sicherstellen kann, dass wird wirklich in Behandlung umgesetzt und das findet statt und hat einen positiven Effekt und auch den Effekt können wir messen auf die Gesundheitsversorgung der Menschen dann vor Ort. Und das Zweite, und das ist auch sozusagen der Reflex, dass viele Unternehmen natürlich sagen, naja, das ist eben Aufgabe der Regierung, Gesundheitsversorgung ist nicht not our business. Mhm. Und das kann man machen. Seit 1978 gibt es die Zusage eigentlich aller Länder auf der Welt, dass essentielle Gesundheitsversorgung allen zugänglich sein soll, ohne dass sie dafür in finanzielle Schwierigkeiten kommen sollen. Die Alma-Mater-Konferenz 1978, gleichzeitig ist Gesundheit und Gesundheitsversorgung auch ein Menschenrecht und trotzdem sind immer noch 90% der Menschen in Subsahara-Afrika haben keinen Zugang zu Gesundheitsfinanzierung und keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung. Und jedes Jahr werden 100 Millionen Menschen in Armut gedrängt, extreme Armut gedrängt durch Gesundheitsausgaben. Also da die Hände in den Schoß zu legen, ist vielleicht auch keine Lösung. Da muss man sich fragen, ist es vielleicht nicht die richtige Frage, wer ist dafür verantwortlich, sondern wem nützt es denn, wenn die Menschen gesünder sind und wenn die Menschen nicht in Armut gedrängt werden durch Gesundheitsausgaben? Ich glaube, das ist der Knackpunkt, den wir zeigen wollen und zeigen können, dass Unternehmen auch tatsächlich davon profitieren, wenn sie in die Gesundheitsversorgung in ihrer Lieferkette investieren.
Sehr gut. Lasst uns mal konkret in eure Arbeit eintauchen. Also ich kenne dich, Samuel, aus dem Kaffeekontext, aber es hat also angefangen mit Kakao. Kaffee macht ihr heute aber auch. Bei welchen Produkten seid ihr da eigentlich alles involviert?
Also gestartet hat das mit Kakao, wie du sagst, und Schokolade. Und da sind wir auch am größten im Moment. Wir sind in 6 Ländern aktiv. Wir haben in Afrika gestartet, in Madagaskar. Und danach kam Ghana, Elfenbeinküste, Uganda. Und in Lateinamerika sind wir in Ecuador und Venezuela. Und außer Kakao, Kaffee sind wir aktiv in tropischen Früchten, also Bananen und Baumwolle. Und wir wachsen. Also wir schauen uns auch Nüsse an, ja. Cashews zum Beispiel, ist unser nächstes Projekt. Das Spannende ist, dass die Lösung und das Problem relativ unabhängig sind vom Produkt. Also egal, wo du schaust, ob das jetzt in Ghana ist oder in Madagaskar, findest du eben einen Kakaofarmer, der praktisch grenzen kann an einem Kaffeefarmer, und der Cashewfarmer ist sozusagen just down the road. Und alle haben das gleiche Problem, wenn sie in die Klinik gehen. Und die Lösung, ein System, was für die Krankenhausrechnung zahlt, hilft dann auch allen gleichermaßen.
Also sag mal, wie funktioniert denn das jetzt? Lass uns das mal durchkonjugieren. Also zuerst mal, wer ist denn euer Kunde? Also wenn ich jetzt ein Kakaofarmer bin in Ghana, wäre ich eure Kunde? Oder bin ich Teil einer Organisation? Wie funktioniert das Ganze?
Also es geht beides. Meistens wärst du Teil einer Organisation, also einer Kooperative, aber du wärst nicht direkt unser Kunde. Also wir haben kein B2C-Modell, sondern ein B2B-Modell. Also wir haben Unternehmen, die unsere Kunden sind, große internationale Unternehmen oder Supermärkte oder Marken, die also Kaffee oder Schokolade produzieren und verkaufen. Und die sagen, wir sehen einen Gewinn für unsere Lieferkette und für unsere Bäuerinnen und Bauern, wenn wir so ein Projekt machen und für sowas zahlen. Dadurch stärken wir unsere Lieferkette und erzeugen also einen positiven Nutzen für die Farmerinnen und für uns als Company und für unsere Kunden. Und dann würden wir irgendwann eine Liste bekommen, das Register mit den Bäuerinnen und Bauern in der Lieferkette. Und diese Bäuerinnen würden dann eingeschrieben in das Programm durch eine ganz einfache Registrierung. Da arbeiten wir zusammen mit Gemeindegesundheitshelfern oder Community Health Workers, die sowas dann machen. Kennen die Dörfer gut, die Gemeinden gut. Und dann kriegt man so eine einfache Mitgliedskarte. Da ist dann ein Name drauf und vielleicht ein Foto und ein QR-Code. Und damit kann man in ein Krankenhaus gehen. Die Mitarbeiter sind dann auch einmal geschult worden, wie das funktioniert, und wird behandelt. Und das Krankenhaus schickt uns über die Plattform die Rechnung. Wir zahlen die Rechnung. Was da immer mitläuft, Samuel hatte das vorhin kurz schon mal so ein bisschen beschrieben, ist so das digitale System, womit wir also sicher machen, dass die Behandlung auch tatsächlich stattgefunden hat, dass wir Betrug vorbeugen und erkennen, dass wir die Daten gut erfassen, praktisch jeden Moment, jeden Touchpoint, wenn ein Bauer mit dem System oder dem Gesundheitssystem dort in Kontakt kommt, dann registrieren wir das, arbeiten das auf, zeigen das auf eine, denke ich, relativ überzeugende Art und Weise dann auch den Kunden. Und so funktioniert das. Man geht immer nach Hause und ist behandelt worden und hätte das sonst nicht leisten können oder diese Behandlung nicht erfahren.
So, und ich bezahle dafür. Also wenn ich bin wieder der Kakaobauer und ich haue mir jetzt mit der Machete dermaßen ins Knie und ich muss jetzt schnell in den Notfall. Ich zeige diese Karte. Das geht dann weiter zu euch und wer bezahlt am Schluss?
Unsere Kunden, wie so Kakaobauer mit der Machete bist, dann würde das in dem Fall die Firma sein, die den Kakao von diesem Farmer, von dieser Kooperative aus diesem Land bezogen hat.
Was sind denn da die größten gesundheitlichen Herausforderungen, mit denen so die Communities zu kämpfen haben, da wo ihr arbeitet oder eure Kunden in dem Fall?
Also eins hast du schon angesprochen, das sind Verletzungen, Schnittverletzungen, auch Sturzverletzungen, wenn man auf Leitern beispielsweise steigen muss, oder Unfälle, man fällt runter von einem Fahrzeug oder einem Motorradunfall oder sowas. Das gibt's. Häufiger aber sind Infektionskrankheiten, vor allen Dingen jetzt in Afrika, ins vorne mit dabei ist Malaria. Malaria ist vor allen Dingen eine Erkrankung, die dann kritisch werden kann, wenn das junge Menschen sind, vor allen Dingen Kinder, sind häufig schwer krank oder versterben, wenn das nicht behandelt wird. Und was auch relativ häufig ist, sind Komplikationen während der Schwangerschaft. Also ein dringender Kaiserschnitt, der nötig ist, wo man auch, wie du es beschrieben hast, einfach schnell schauen muss, dass man mit einem Krankenwagen, sofern verfügbar, in die nächstgrößere Stadt kommt, wo ein Krankenhaus ist, das einen Operationssaal hat, wo ein Kaiserschnitt gemacht werden kann. Das ist aber ein bisschen unterschiedlich von Weltgegend zu Weltgegend. Also was häufig ist in Westafrika, ist zum Beispiel in Lateinamerika dann wieder ein bisschen anders. Wir sind zum Beispiel auch in Venezuela aktiv und da funktioniert das Gesundheitssystem nochmal ganz anders und zum Teil viel schlechter als eigentlich in allen Ländern in Afrika, wo wir arbeiten. Gerade aufgrund der politischen Situation, die viele Krankenhäuser sind einfach gar nicht mehr einsatzfähig. Die Ärztinnen und Ärzte sind geflohen, die Lieferketten sind zusammengebrochen von Medikamenten. Also da sind das nochmal ganz andere Herausforderungen. Da können selbst die ganz grundlegenden Erkrankungen nicht behandelt werden. Und dann müssen wir drüber nachdenken, können wir arbeiten immer mit den Kliniken, die es gibt, zusammen. Aber wenn es gar keine Kliniken mehr gibt, dann arbeiten wir mit Organisationen zusammen, die zum Beispiel auch solche mobilen Kliniken durchführen können und die dann einfach die Krankenschwestern und Ärzte aus der nächstgrößeren Stadt einladen, mit dem Geländewagen dann in diese entlegenen Gegenden fahren und dort mobile Kliniken anbieten.
Was sind eure Messgrößen, wenn es um Erfolg geht? Ist es weniger Sterblichkeit?
Am Ende ja. Also am Ende geht es darum, wir haben immer diese beiden Blickwinkel sozusagen. Das eine ist aus der medizinischen Perspektive und da ist es ganz klar, geringere Krankheitslast, geringere Sterblichkeit, geringere Krankheitsdauer. Also man misst das in der Medizin dann zusammen als die sogenannten DALIs, die Disability Adjusted Life Years. Und da fließt eben rein die Mortalität, sozusagen die Maximalvariante. Dann ist der Rest der erwarteten Lebensdauer eben verloren. Oder eben die Behinderung durch eine schwere Krankheit. Und der andere Blickwinkel ist natürlich der rein ökonomische. Also das ist reduzierte Armut bei den Bauernfamilien, erhöhtes Einkommen. Und aus der Blickwinkel der Unternehmen dann die erhöhte Lieferkettenresilienz und Stabilität durch eine höhere Loyalität der Farmerinnen und Farmer.
Und da könnt ihr jetzt schon nachzeichnen, also wie lange dauern die Projekte schon oder wie lange arbeitet ihr in gewissen Regionen schon? Das sind schon mehrere Jahre. Könnt ihr das so nachzeichnen?
Ja, also Lucid wurde 2022 gegründet und da haben auch die ersten Projekte angefangen. Also es sind jetzt so 3 Jahre ungefähr. Da haben wir in Ghana angefangen und in Madagaskar.
Sein ist es das Angebot. Ich glaube, es war klar, was ihr da bietet und mit wem ihr arbeitet. Wie ist denn die Antwort, die Resonanz? Wie wird das aufgenommen? Warten da alle auf euch?
In den Ländern auf jeden Fall. Also das ist, wir hatten jetzt im Frühjahr, im Februar bei der Amsterdam Coco Week eine Veranstaltung und da waren auch kooperative Mitglieder und das wussten wir gar nicht von Kooperativen, mit denen wir arbeiten. Und da gab es einen spontanen Pitch von einem der kooperativen Leiter, die gesagt haben, das ist das beste Nachhaltigkeitsprojekt, das sie je hatten. Und das sind Kooperativen von einem unserer Kunden, von Tonys, die auch sonst schon relativ viel tun, auch für Nachhaltigkeit tun. Und trotzdem sticht das irgendwie heraus, weil das so ein Bedarf ist in dieser Gesellschaft. Und auf der Seite der Kunden, also Gesundheit ist weiterhin kein Material Topic. Das ist noch nicht in der Kern-Nachhaltigkeitsstrategie in viele angekommen. Ich glaube, da braucht es noch ein bisschen Überzeugungsarbeit, um zu zeigen, dass das eben tatsächlich auch nicht nur ein Nachhaltigkeitsthema ist. Das ist es auch, Und wahrscheinlich, wenn man sich die Indikatoren für Kinderarbeit oder Einkommen anschaut, da zahlt das auch drauf ein. Aber es ist vor allem auch ein Procurement-Topic. Also wenn man sich anschaut, wie wollen wir langfristig Lieferketten sichern und dann die Lebenserwartung von einem Kaffeebauern in Uganda und das aktuelle Durchschnittsalter von einem Kaffeefarmer in Uganda ist zwischen 50 und 60 Jahren, bei einer Lebenserwartung durchschnittlich von 63 Jahren. Ja. Das sind zwei Dinge. Also man muss natürlich die Gesundheit der bestehenden Familien und Bauern sicherstellen, aber auch die Lieferketten einfach attraktiver machen. Und wenn man fragt, warum gehen viele der Bauern in die Städte oder verlassen die Kaffeefarm, und da sind soziale Infrastruktur, also Bildung und Gesundheit, sind entscheidende Faktoren. Und wenn man das stabilisieren möchte, dann ist schon mal die Sicherung einer Gesundheitsversorgung ein ganz wichtiger Faktor aus unserer Sicht.
Gibt es da individuelle Herausforderungen, also ganz, sagen wir, kulturelle Herausforderungen? Ihr arbeitet vor allem auf der südlichen Hemisphäre, aber von bis, also ich habe jetzt gehört, Ecuador, Venezuela, Westafrika, bis vielleicht bald auch Südostasien da, ganz viele verschiedene Kulturkreise auch. Wie ist so die Resonanz? Gibt es da verschiedene kulturelle, ja, sag ich mal, Herausforderungen, mit denen ihr auch zu tun habt?
Also du hattest jetzt angesprochen, dass das sehr unterschiedliche Hintergründe sind. Und das ist auf jeden Fall so. Ich glaube, eins, was das alles sehr verbindet und auch so ein urmenschliches Thema ist, das ist Vertrauen. Und das ist absolut der Kern, der also so über Erfolg und Misserfolg von sowas entscheidet. Und das sind sehr herausfordernde Kontexte, in denen wir da unterwegs sind. Und ich glaube, ein Thema, was viele dort beschäftigt, ist, dass viele Bäuerinnen und Bauern ja wirklich eine Zahl an Projekten haben kommen und gehen sehen. Und auch viel ist versprochen worden und manches ist dann umgesetzt worden und hat sich irgendwann materialisiert, aber auch vieles nicht.
Ja.
Und das heißt, der erste Schritt ist eigentlich immer, dass man so einer Grundskepsis irgendwie begegnet und absolut zu Recht erstmal so die Frage gestellt wird, ja, also könnt ihr das überhaupt? Oder ja, zeig's doch mal oder so. Und das ist der entscheidende Schritt. Wenn wir so ein Programm starten, ganz klar darüber sprechen, das sind die verschiedenen Bestandteile, so funktioniert das, diese Kliniken sind Teil des Programms, dort kann man behandelt werden, so ist der Ablauf. Und dann die ersten Familien davon profitieren und sich das dann rumspricht und dann praktisch das Versprechen, was am Anfang des Programms oder wir gegeben haben, gehalten wird, ist es die absolute Grundlage für ein ganz erfolgreiches Projekt und für eine erfolgreiche Zusammenarbeit, die wachsen kann. Eigentlich ist es so einfach, ja. Also Vertrauen bauen und eigentlich so das eigene Wort halten, ja.
Wenn ihr so ein neues Projekt beginnt, seid ihr da? Also ihr habt Tony's Chocolate genannt. Wärt ihr dann zusammen da? Also Tony's und Elucid plus die lokalen Gesundheitsinstitutionen, oder seid ihr da, die das Ganze vermittelt? Wie tretet ihr da auf?
Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie die Lieferkette gestrickt ist. Häufig ist es ja nicht unbedingt jetzt die Marke zum Beispiel, die dann auch vor Ort die Bohnen einkauft, sondern da gibt es ja dann Zwischenorganisationen und letztlich, also die Hauptorganisation vor Ort und unsere Partner vor Ort sind meistens die Kooperativen, sofern Bäuerinnen und Bauern in solchen Kooperativen organisiert sind oder Farmer Producing Organizations oder so. Das sind unsere wichtigsten Partner vor Ort. Und mit denen, das ist auch unser Zugang zu den Bäuerinnen, ne? Und Bauern. Und mit denen trifft man sich am Anfang, spricht ganz genau durch, wie das Programm läuft, und hat dann dadurch auch durch die Angestellten oder die Purchasing Clerks, die dann in diesen Kooperativen arbeiten, den Zugang zu den Bäuerinnen und Bauern. Und da treten wir also immer zusammen auf. Wir versuchen auch nicht, das ist nicht unser Programm, oder wir sind nicht Lucid, ja, und schreiben das jetzt überall drauf und sagen, wir sind hier die Tollsten und kommt zu uns, sondern es ist immer, wir versuchen das immer zusammen zu gestalten. Also wenn jetzt eine Kooperative sagt, wir wir finden das so gut, wir geben dem Ganzen jetzt einen Namen und da schreiben wir unseren kooperativen Namen noch drüber und dann macht der Kunde noch seinen Namen drauf dann und wollen die Karten so gestalten, dann ist das wunderbar. Da steht dann nur noch ganz kleine Lucid aus, so eine Karte drauf zum Beispiel. Ne? Und das ist es, was auch braucht, ja, dieses Ownership, was dann übernommen wird von den Partnern vor Ort, auch damit so das langfristig funktioniert.
Ja. Vielleicht noch auch dazu, und jetzt sprichst du gerade mit uns beiden hier in Berlin, und das ist überhaupt nicht repräsentativ für die Organisation eigentlich. Mhm. Wir sind 15 Nationalitäten, sprechen 17 Sprachen, und die Organisation in den Ländern und auch die Projekte, das Projektdesign in den Ländern wird von den Teams in den Ländern gemacht. Die haben ganz starke Teams und Strukturen vor Ort, die in den Ländern bestehen und auch von dort gestafft werden, ausschließlich aus den Ländern heraus. Und wir stoßen das an und machen natürlich dann die Verbindung und stellen die Technologie bereit und bestimmte Prozesse. Aber das ist nicht, und so funktioniert das auch nicht, ein Projekt, was irgendwo in Berlin sich ausgedacht wird und dann versucht wird, da zu implementieren, sondern das wird eben angepasst mit den Teams vor Ort, mit den Pharma-Producing Organizations vor Ort und dann von den Teams lokal implementiert. Und da sind wir quasi nur noch die Schnittstelle. Mhm. Aber es ist eben nicht so, dass das ferngesteuert aus Berlin funktionieren könnte. Das wird es nie tun.
Ich möchte nochmals auf, weil ihr es genannt habt, Tonys zurückkommen oder auch andere Kunden von euch. Wir sind wirklich größere Kunden. Und es ist mir auch klar und es wurde klar, dass dieser ganze Ansatz funktioniert nur über Skalierung. Es ist gut, wenn man einem Haushalt helfen kann, aber die Idee von euch ist ja, Hunderten, Tausenden von Haushalten zu helfen. Ich finde das total beeindruckend, diesen Grad an Skalierung zu gehen. Vielleicht könnt ihr auch ein paar, die hier zuhören, so einen Tipp geben. Wie kommt man denn an die ganz großen Firmen ran? Braucht man so eine einfach überzeugende Lösung, wie ihr sie habt? Oder wie geht denn das?
Also ich glaube, das Produkt ist schon ganz entscheidend. Und dass man eben eine Nische besetzt oder was anbietet, was erstens gebraucht wird und zweitens vielleicht noch nicht alle anderen machen. Und dann ist es, glaube ich, und auch da ist es Vertrauen. Also, und es spricht sich eben rum, wenn man Projekte umsetzt und die funktionieren. Und ich glaube, das hat für uns eigentlich einen entscheidenden Faktor gebracht, dass wir nicht keine große Marketingkampagne gemacht haben, sondern es ist eher so, dass sich das über die Producer-Organisation rumgesprochen hat. Also wir haben in Ghana angefangen mit einer Organisation, die ist auch benachbart mit Kooperativen von Tonys, die kannten das schon, hatten das schon mal herangetragen als Tonys und dann irgendwann wurden wir angeschrieben von Tonys, ob wir nicht mehr sprechen können und wir nicht mehr erzählen können, was wir eigentlich da machen. Und ich glaube, auch hier dieses Netzwerk und die Mundpropaganda ist ganz wichtig und eben zu zeigen und auch mit Daten zeigen zu können, dass das, was wir tun, Hand und Fuß hat.
Vielleicht noch zwei Ideen dazu. Also was uns, glaube ich, sehr geholfen hat und wir auch wirklich immer drauf setzen, ist Sachen messbar machen. Also wir beide kommen eigentlich aus der Medizinforschung und sind dann ein bisschen übergewechselt, auch um Forschung zu machen und die Wirkung zu erforschen von den Programmen, die wir umsetzen. Das machen wir mit Universitäten in den jeweiligen Ländern zusammen. Da gibt es hier in Deutschland auch die Charité-Universität als Partner. Und diese Ergebnisse, wo wir wirklich messen, du hattest das vorhin angesprochen, können wir den Einfluss auf Gesundheit messen, können wir den Einfluss auf Armutsreduktion messen, können wir den Einfluss messen auf Stabilität oder Resilienz von der Lieferkette? Ja, das ist alles möglich, wenn das gut designte Studien sind, die dauern ein bisschen, die Kosten auch, aber da sind Kunden bereit dafür zu zahlen, ja, weil das am Ende doch das Argument ist, du hattest es auch vorhin angesprochen oder ihr hattest es angesprochen, also die Procurement-Leute in den Unternehmen, klar, da guckst du auf jeden, das ist, also kleinste Beträge, die du sparst oder die du gewinnst, das ist super wichtig at scale. Und da machen solche Forschungsprojekte total viel Sinn. Und das Zweite ist, also ich glaube, was wir auch so ein bisschen gemerkt haben, money follows money oder wenn irgendwie ein Ding halt erfolgreich ist, dann ist es ja häufig so, dass auch andere aufspringen. Und das hat absolut mit Skalieren zu tun. Wir haben, glaube ich, gemerkt, der Anfang, wie immer, ist immer noch schwer, ne? Aber ich glaube, wenn man einmal eine gewisse Visibilität oder auch eine Geschwindigkeit oder eine Größe hat in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Lieferkette, ist es für uns spannend zu sehen, wer dann damit an Bord kommt. Und das sind nicht immer nur Firmen, sondern das gibt ja auch solche Mechanismen, wo gerade jetzt, wo die Welt so, was jetzt in den letzten Monaten passiert ist, in dem Entwicklungskontext, wo die USA sich komplett zurückgezogen haben, ja, plötzlich merkt man, Firmen also gehen da rein und investieren irgendwie in ein Feld, das ja eigentlich vorher so gar nicht so sehr so ein übliches Gebiet war, wo Firmen ihr Investment geben. Aber auch andere Geldgeber, die müssen nicht Firmen sein, sondern es gibt solche, also Public Funder, für die sich, oder auch Budgets, die bei den Regierungen liegen für Gesundheit, die finden das halt interessant und sagen, können wir dieses private Funding anziehen, indem wir dann noch was drauflegen oder indem wir das dann durch unser Geld nochmal befördern oder nochmal ein bisschen die Investitionssumme da vergrößern. Und das ist auch ein total spannender Effekt, den wir dann merken. Aber der hat erst eingesetzt mit einer bestimmten Größe, die wir, und auch halt spannend, wie schnell es jetzt gegangen ist in den letzten 3 Jahren, wo wir das erreicht haben und wo dann wie so eine Tür aufgegangen ist und so, okay, jetzt, you do it at scale.
Und man braucht halt immer, wenn man so klein anfängt, Leute, die an einen glauben, ne? Aus der Industrie. Also das macht man nicht alleine, sondern das sind eben auch Vorreiter oder Leute, die das sehen, die vielleicht auch in einem Feld lange gearbeitet haben und für Lösungen gesucht haben, in der Nachhaltigkeit auch um Farmerinnen und Farmer zu unterstützen und irgendwie häufig dann nicht die Lösung gefunden haben, jetzt aber die Probleme gut kennen. Und die das dann auch an die Firma herantragen, die natürlich eine gewisse auch wieder Vertrauen haben. In dem Feld. Also da haben wir sehr tolle Unterstützung bekommen von Leuten, die schon lange in den Bereichen, vor allem jetzt im Kakao und Kaffee, aktiv sind.
Vielleicht nochmal zurück, Julius, was du gesagt hast, USAID, die wurde ganz viel gekappt. Wurdet ihr da auch aktiv angefragt von verschiedenen Organisationen im Nachgang?
Also wir waren nicht betroffen von den Cuts. Wir haben kein USAID Funding und ich glaube, und wir sind natürlich in den Ländern unterwegs und kennen da viele Organisationen und vor allen Dingen auch, das sind ja immer irgendwie Menschen, die einmal also unterstützt worden sind, Menschen, die jetzt, wo ganze Programme zusammengebrochen sind, die also für grundlegende Gesundheitsversorgung oder Bildungsprogramme oder so nötig waren und auch natürlich Leute, die davon beschäftigt worden sind. Ich glaube, das Größte, was wir gemerkt haben, der größte Effekt ist, dass es einfach eine Riesenzahl gab und gibt an Leuten, die in dem Bereich beruflich aktiv waren, die alle von einem Tag auf den anderen also auf die Straße gesetzt worden sind. Und wir haben also hunderte Bewerbungen bekommen von Leuten, die in dem Gesundheitsbereich unterwegs sind in den Ländern, entweder Initiative oder auch Stellenbewerbung, und können kleinen Teil davon haben wir jetzt genommen und freuen uns, dass das extrem starke und sehr, sehr erfahrene Teammitglieder sind natürlich.
Ihr habt eine digitale Lösung. Samuel, du meintest mal, ja, ihr arbeitet da digital, wo viele Dinge nicht mal auf Papier sind. Wie muss man sich das vorstellen? Also diese ganzen Daten, die ihr da sammelt und aufbereitet, wie kommt das an? Also du sagst, da, wo es fast keine Daten gibt, wie erhebt ihr überhaupt Daten? Ist das alles über Interviews? Sind das wirklich persönliche Gespräche, um das alles zu sammeln?
Es sind unterschiedliche Datenquellen. Also das eine, und das ist für uns für das Medizinische das Wichtigste, sind die Abrechnungsdaten sozusagen. Also ein Arzt oder Ärztin erbringt eine medizinische Leistung und reicht dann über unsere Plattform einen sogenannten Claim, also eine Zahlungsrückzahlungsanforderung eigentlich ein. Das sind dann Diagnosedaten, Behandlungsdaten, bis zur einzelnen Pille, die da ausgegeben wurden, drin. Und das ist natürlich ein auch hochsensitiver Datenpool, aber auch ein total wertvoller Datenpool, aus dem man viel ableiten kann zu Krankheitshäufigkeiten, auch zu Behandlungspathways sozusagen, wo man noch nutzen kann, wieder um die Qualität in den Zentren zu verbessern. Und das zweite sind tatsächlich, wie du sagst, Interviewdaten. Also bei Registrierung machen wir Registrierungsinterviews. Das kann man dann in unterschiedliche Module erweitern, also zu Einkommen zum Beispiel oder Child Labor Risk und andere Themen, die wir dann bei der Registrierung noch mit abfragen können. Dann können wir natürlich in dem Verlauf auch Impact Surveys durchführen, um den Effekt noch zu messen. Also auch, wie ist der Effekt auf die Lebensqualität der, der einzelnen Familien? Wie ist der Effekt auf die auch Investmentverhalten? Also wie viel wird in die Farm investiert? Wie hat sich das verändert, seitdem das Programm angefangen hat? Und wie hat sich die Loyalität zu der Producer-Organisation verändert, seitdem das Programm angefangen hat? Und das Dritte sind natürlich auch Interviews zu anderen Themen, die wir durchführen können, weil wir den Zugang und die Verbindung und das Vertrauensverhältnis mit den Familien haben. Für uns ist da ganz wichtig, dass das auch getrennt wird. Auch die Einwilligung ist getrennt. Also nur weil man bei einem Programm jetzt teilnimmt, heißt das nicht, dass man an jedem Survey dann auch teilnehmen muss. Aber ehrlich gesagt haben wir das noch nicht erlebt, dass jemand gesagt hat, ja, ich will gerne beim Programm teilnehmen, aber ich will nicht noch weitere Fragen beantworten. Aber prinzipiell ist das möglich. Und die Technologie, die wir dafür nutzen, ist haben wir selber entwickelt über die letzten 8 Jahre. Das Entscheidende ist, dass das auch alles offline funktioniert und sicher gespeichert werden kann auf den Geräten und später, wenn wieder eine Verbindung da ist, synchronisiert werden kann. Das klingt so einfach, ist aber dann in den Einzelheiten manchmal herausfordernd, wenn man irgendwie verschiedene Versionierungen hat und die Daten abgleichen muss. Dass das gut funktioniert, das ist toll und das ermöglicht uns auch in entlegenen Regionen zu arbeiten, wo eigentlich keine dauerhafte Internetverbindung ist, aber wo eben doch immer mal wieder oder eben an unterschiedlichen Orten, das muss nicht in dem Gesundheitszentrum selber sein, sondern kann vielleicht auch in einem nahegelegenen Dorf sein, wo dann immer mal wieder jemand von einem Gesundheitszentrum hingeht, um Materialien zu holen, dann können die Daten synchronisiert werden in unserem Server und dann kann auch die Bezahlung stattfinden, digital.
Also ihr handhabt da mit hochsensiblen Daten als private Firma. Und ich nehme mal an, dass in ein paar Jahren habt ihr vielleicht mehr Daten zusammen als viele Staaten selbst, wo ihr arbeitet. Wie geht ihr mit dem um?
Das ist uns sehr bewusst. Das sind Gesundheitsdaten und zum Teil auch finanzielle Daten. Das sind so die beiden sensibelsten Bereiche. Wir orientieren uns da sehr an den Datenschutzrichtlinien, die wir auch hier in Deutschland haben. Alle Daten werden genauso gehostet und geschützt, wie man das auch machen müsste, wenn die Daten jetzt nicht von Patientinnen und Patienten in Uganda kämen, sondern von Patientinnen und Patienten in Deutschland. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Richtschnur, um sicher zu sein, dass die Daten auch sicher sind. Wir teilen auch nie logischerweise individuelle medizinische Daten auch mit unseren Kunden. Das ist alles aggregiert und anonymisiert. Verschiedene technische Tools, um da sicher zu gehen, dass es keine auch Leaks geben kann und natürlich auch Prozesse, um sicherzustellen, dass wirklich nur die Leute Zugang zu den Daten haben und zu bestimmten Daten, die das auch haben. Das ist Datenkompatibilisierung. Also es wird unterschiedlich gespeichert, auch auf physisch unterschiedlichen Servern, wo die Daten dann liegen und natürlich Verschlüsselung und all die anderen Toolbox, die man hat, um Daten sicher zu machen.
Also jetzt ohne, dass ihr mir genau erzählt, was ihr in 5 Jahren alles macht mit diesen Learnings und mit diesen Daten, aber was ist da alles möglich? Also ich meine, das sind ja wirklich extrem wertvolle Daten am Ende des Tages auch. Wo geht da die Reise hin? Welche neuen Produkte könnt ihr machen oder wen könnt ihr noch damit noch besser helfen?
Für uns ist wichtig die Zusammenarbeit auch mit den nationalen Regierungen und Authorities in den Ländern. Und auch hier, die profitieren von den Daten. Also wir haben in Ghana eine ganz enge Partnerschaft mit dem Ghana Health Service und dem National Health Insurance Authority, beim Data Sharing Agreement, sodass auch die nationalen Einrichtungen von dieser verbesserten Datenqualität profitieren. Und das ist natürlich das Wichtigste, ist also Resource Allocation, also welches Gesundheitszentrum braucht welche Ressourcen, um die Behandlung anzubieten zu können. Dann natürlich auch, also Krankheitshotspots zu detektieren, auch Malaria. Sehen wir jetzt schon in unseren Daten, wo Malaria-Season ist und in welchen Zentren besonders viele Malaria-Fälle behandelt werden. All das kann dazu beitragen, dass das Gesundheitssystem gestärkt wird. Und das ist, glaube ich, hatten wir jetzt noch nicht im Detail gesprochen, aber das ist auch eins unserer Grundansätze. Wir wollen die lokale Gesundheitssysteme zu stärken. Und kein Parallelsystem zu schaffen. Deswegen ist auch sozusagen der erste Partner ist immer das Gesundheitsministerium vor Ort, mit dem wir auch die Programme entwickeln. Wir arbeiten mit öffentlichen Gesundheitszentren zusammen, häufig auch mit privaten, wo es eben nicht anders geht, aber sozusagen die primäre Partnerschaft ist immer mit dem Gesundheitsministerium und da nutzen wir die Daten, um die Gesundheitssysteme zu stärken.
ihr seid ja so etwas wie nicht klassische Kaffeemenschen. Also ich glaube, es gibt nicht den klassischen Kaffeemenschen, aber ich glaube, alle die Menschen, die ich kenne, die im Kaffeebereich arbeiten, die haben mal irgendwas anderes gemacht. Die machen halt jetzt Kaffee. Ihr kommt nochmals aus einer ganz anderen Ecke. Aber wenn ihr so auf Kaffee schaut, auf die ganze Kaffeebranche und ihr seid da in Regionen tätig, wo Kaffee wächst und ihr arbeitet mit Kaffeekooperativen, seht ihr blinde Flecken, die die Kaffeebranche bisher übersehen hat?
Also wir haben jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen. Also ich glaube wirklich, der größte blinde Fleck in der Kaffeewelt, glaube ich, ist zu sehen, dass die Unmöglichkeit für Leute, die Kaffee anbauen, einfach in eine Klinik zu gehen und dort behandelt zu werden, einen enormen Ripple-Effekt hat, der ein Individuum, eine Familie, eine ganze Gemeinde total destabilisieren kann. Einmal ohne Lieferkette. Einmal, weil wenn ich nicht behandelt werden kann, wenn ich schwer krank bin, kränker werde oder sehr viel Geld ausgeben muss und ärmer werde, und weil dann da wieder eine ganze Reihe von Mechanismen dranhängen, die für eine Gemeinschaft oder für eine Lieferkette irgendwie schlecht sind. Also ich muss mein Land verkaufen oder ich muss sogar mein Werkzeug verkaufen, um eine Krankenhausrechnung bezahlen zu können. Oder ich muss mein Kind aus der Schule nehmen, weil ich mir die Schulgebühren nicht mehr leisten kann, um eine Krankenhausbehandlung zu bezahlen. Und das hängt ziemlich eng zusammen. Dass das so eng zusammenhängt, und jetzt kommen wir aber aus der Gesundheits-, sozialen Ecke, irgendwie, da haben wir nie irgendwie einen Zweifel dran gehabt. Da sind wir so irgendwie mit aufgewachsen und kennen das seit 15 Jahren in dem Kontext. Aber wir sind erstaunt, und in Kaffee vielleicht sogar noch ein bisschen mehr erstaunt als in anderen Lieferketten, dass das so gar nicht, erkannt worden ist bisher und vielleicht gerade so jetzt ein bisschen am Horizont auftaucht. Das würde ich sagen, ist der größte blinde Fleck.
Das kann man ja auch mit Daten belegen. Wir haben jetzt aus ein paar der Regionen haben wir Daten. Also in Uganda haben wir gerade eine Studie gemacht. 80% der Kakaobauern sagen, im letzten Jahr sind sie nicht oder deutlich später ins Krankenhaus gegangen, wenn sie eigentlich ins Krankenhaus gehen mussten, wegen der Angst vor den Kosten. 75% davon sagen, wenn sie dann gegangen sind, mussten sie einen Coping-Mechanismus. Und das ist eben, entweder müssten sie Land verkaufen oder sie mussten Kaffee zu einem niedrigeren Preis verkaufen oder sie mussten an essentiellen anderen Dingen wie Ernährung oder Bildung sparen. Und da kann man viel natürlich jetzt investieren in Ernährung und Bildung, aber trotzdem, wenn man dieses Problem nicht löst, dass Menschen nicht zum Arzt gehen können, ohne dafür diese Mechanismen angreifen zu müssen und als Coping-Mechanismen das nutzen zu müssen, dann läuft man so ein bisschen wie, man füllt Wasser in einen Eimer mit Loch ein. Da kann man immer mehr Wasser reinfüllen, aber solange das Loch nicht geflickt wird, gießt es immer wieder raus. Und in dieser ganzen auch Living-Income-Debatte, und das ist wichtig, auf dem Kakao und im Kaffee fängt das an, das ist toll, dass sich auch Unternehmen darüber Gedanken machen. Aber wenn man sich die Ausgabenseite zu wenig anschaut und schaut, wo geht eigentlich das Geld hin, wie kann man das vielleicht effizienter machen, dass eben nicht auch zu hohen Interest Rates das Geld geliehen werden muss, wenn man einfach zum Arzt geht, sondern weil es ein System gibt dafür, das dann dafür zahlt, dann greift man da zu kurz, glaube ich. Und dann ist das nicht die Lösung. Man muss sich die Ausgabenseite anschauen. Wenn man sich die Ausgaben anschaut, dann sind eben die Gesundheitsausgaben eigentlich immer mit an erster Stelle. Ich glaube, was total motivierend ist, sind die Geschichten, die wir aus den Ländern hören. Und das nutzt sich auch irgendwie nicht ab sozusagen, sondern wenn eben eine Familie, wenn man mit der Familie spricht und da ist ein neues Kind geboren worden und die Frau berichtet, sie hat eine Schwangerschaftskomplikation und sie konnte jetzt eben ins Krankenhaus gehen, einen Kaiserschnitt bekommen. Und man weiß, bei der Konstellation, wenn sie den Kaiserschnitt nicht bekommen hätte, wäre die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie oder das Kind gestorben wäre. Dann ist das schon sehr motivierend zu sehen, dass man mit so verhältnismäßig einfachen Mitteln und verhältnismäßig wenig Geld das so positiv beeinflussen kann. Und das, ich meine, das ist menschlich motivierend. Aber ich glaube, wenn man sich dann anschaut, auf welches Einkommen, welche Arbeit da drin steckt, wenn jetzt diese Frau krank geworden wäre, gestorben wäre, was das für die Familie bedeutet hätte, nicht nur als menschliche Tragödie, sondern auch für die ökonomische Einheit der Familie, dann dann ist das toll, was man da erreichen kann.
Wir haben uns ja beide bewusst entschieden, irgendwann nicht mehr in der Klinik hier in Deutschland zu arbeiten. Und das war nicht eine leichte Entscheidung. Das haben wir ein paar Jahre parallel gemacht. Und am Anfang ist ja immer auch Bootstrapping und so weiter. Und so, wenn man Arzt ist, dann kann man am Tag, wenn man in der Klinik arbeitet, wo eine Bettenstation ist, vielleicht 20 Patienten behandeln. Und wenn man eine Praxis hat, dann so vielleicht 40, ist mehr. Und das ist alles total motivierend. Aber es ist eigentlich nicht zu skalieren, weil die Zeit am Tag, die ein Arzt mit einem Patienten verbringen kann, ist fix. Es sei denn, man dehnt jetzt die Tage irgendwie. Und das, was wir jetzt machen, ist super motivierend, weil der Bedarf an klinischer Versorgung für die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, sehr viel größer ist, als das häufig in dem deutschen klinischen Umfeld der Fall wäre. Das sind häufig junge Menschen, das sind schwer kranke Menschen. Wenn man die behandeln kann, haben sie noch ein ganzes Leben vor sich. Und es sind eben jetzt nicht mehr 20 oder 40 Patientinnen am Tag, sondern viele hundert und manchmal einige tausend, die in die Klinik gehen können und dort behandelt werden und wo man relativ sicher sagen könnte, ohne dieses Programm wäre das nicht möglich mit den Konsequenzen, über die wir jetzt deswegen gesprochen haben zusammen. Das finde ich unglaublich motivierend. Und ich glaube, das merken auch Leute, die mit uns arbeiten und die im Team sind, dass das wirklich ein total wichtige Kompassnadel ist für uns alle, wo wir jeden Tag eigentlich wissen, warum machen wir das, wo laufen wir hin, mit wem machen wir das, für wen machen wir das. Das ist sehr motivierend.
Wem nützt es eigentlich, wenn Menschen gesünder sind? Das fragte Julius. Die Antwort ist uns allen. Vielleicht überlegt sich jetzt der eine oder andere, der hier zugehört hat, wie das eigentlich bei der eigenen Lieferkette so ausschaut. Bevor ihr jetzt aber alle Samuel und Julius kontaktiert, es braucht eine hohe Anzahl von Haushalten, damit das System überhaupt implementiert werden kann und es sich auch lohnt. Vielleicht wäre das ja jetzt auch nochmal seine Überlegung für uns alle wert, noch mehr mit anderen zusammenzuarbeiten, sodass wir mehr Haushalte erreichen können. Zusammen. Denn dann haben alle noch viel mehr davon und müssen in Zukunft keine Angst mehr davon zu haben, krank zu werden. Wir hören uns.